Ich lese uns heute die Verse 5 bis 8 aus dem 1. Petrusbrief, dem 2. Kapitel. Da geht es um Gottes Tempel und den daraus fließenden Auftrag und Weg für die Gläubigen. Und auch ihr, als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Soweit Gottes Wort. Dieser Brief des Apostel Petrus, war ja ein Diener der Beschneidung, ist ja gerichtet zunächst an die gläubig gewordenen Juden hin und her, die Jesus Christus als ihren Heiland erkannt haben und natürlich auch die Heiden, die hinzugekommen sind. Darum dieser Vergleich mit dem Tempel. Dieses Bild war ja den Israeliten bekannt, was der Tempel bedeutet, wozu man überhaupt den Tempel brauchte, wozu Gott überhaupt diesen Tempel angeordnet hat, wozu die Stiftshütte zuvor da war, um nämlich aus dem Heiligtum das zu empfangen, was getan werden soll. Die Tröstung zu empfangen, die Heilung zu empfangen, den Zuspruch zu empfangen, in Gottes Nähe sein zu können und auch die Wegweisung zu empfangen. Und wenn hier Petrus nun von dem Tempel spricht und sagt, ihr seid solche Steine, die zu einem Tempel gebaut werden sollen, dann geht es um die Frage des Gottesdienstes. Dann geht es um die Frage der Ehrung Gottes. Dann geht es um die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich weiß, wir sind alle begabte Leute. Und wir könnten unsere Begabungen gerne einsetzen. Wir sind kreativ. Wir wissen, was man machen kann, vieles machen kann. Aber ist es das, was Gott will? Israel hatte auch viele Vorstellungen. Sie sagten mal Ja zu ihrer Vorstellung. Mal sagten sie Nein zu der Vorstellung Gottes. Was sie nicht für möglich hielten, konnte man nicht machen. Das war dann eben Nonsens. Aber die, die gläubig waren und auf die Stimme Gottes hörten, die kamen weiter und durch. Und das soll uns auch als neutestamentliche Gemeinde wichtig sein. Was sagt Jesus zu uns? Durch seinen Geist, so wie er es selber gesagt hat, will er uns lenken und leiten. Und zwar zunächst für uns ganz persönlich. Und darüber hinaus für die Gemeinsamkeit mit dem Bruder und der Schwester. Wir persönlich sollen erstmal korrigiert werden im Heiligtum, damit aus uns etwas Brauchbares geschieht. Und dann sollen wir in Ergänzung leben dürfen, ein Stein zum anderen. Erbaut euch zu einem Tempel, zu einem geistlichen Haus. Und dann steht auch noch was von Priesterschaft. Wir kennen dieses Bild im Alten Testament. Die Priester, die hatten eine wunderbare Funktion. Sie durften die Anliegen des Volkes oder des einzelnen Menschen, der mit seiner Opfergabe kam, vor Gott bringen. Sie durften eine wichtige Funktion für den Nächsten im Volk ausüben. Sie durften vor Gott erscheinen, Fürbitte halten. Und das, was sie gehört haben, auch dem Volk sagen. Hier wird also bereits Gemeinde Jesu angesprochen in ihrem Auftrag, was sie für einen Auftrag haben soll. Etwas zu empfangen von Gott, was sie weitergeben darf in der Welt, um Menschen in die Gegenwart Gottes einzuladen. Es geht also um dieses geistliche Haus, um zu hören, was Gott tun will an den verschiedenen Orten. Wir wissen, dass es ja nicht nur den Geist Gottes gibt. Es gibt ja viele fremde Geister und verführen die Menschen schon immer. Das war in Israel so, das ist bis zum heutigen Tag so. Und verführen die Menschen zu Handlungen an verschiedenen Orten der Welt, die Unruhe stiften. Vor jeder großen Erweckung in der Welt gab es eine Pseudo-Erweckung. Zeichen und Wunder sprachen und die Leute wurden darauf gelenkt. Aber es war nicht der Geist Gottes und wurden verführt. Und wenn es dann an diesen Orten in den Ländern die wahre Erweckung gab, dann wurde diese Bewegung vom Geist Gottes gestraft. Also, um etwas zu bewegen, und wir können ja ohne weiteres sagen, dass viele Menschen im guten Glauben etwas bewegen wollen. Aber ist es das, was Gott zu der jetzigen Zeit am richtigen Ort bewegen will? Das ist immer wieder eine Frage. Man kann viel machen. Ich hinterfrage mich auch. Was will Gott jetzt heute tun? Ist er interessiert an unseren Aktionen? Ist er interessiert an unserer Kreativität? Oder ist er interessiert an seinem Willen und Wort? Schaut er nicht in die Zeit hinein und weiß, was heute und jetzt nötig ist? Kennt er nicht die Zeiten besser, in denen wir leben und stehen? Petrus will einfach deutlich machen, dieser Tempel, zu dem sich die Gläubigen bauen sollen als lebendige Steine, soll doch die Offenbarungsstätte sein, um das Richtige dann in dieser Welt tun zu können. Also Gottes Dienst in diesem Tempel, hören auf ihn, muss immer an erster Stelle stehen. Wir haben ja Beispiel auch in der Heiligen Schrift im Alten Testament. Bevor Israel durch die Wüste marschieren sollte in Richtung des gelobten Landes, mussten sie erst die Stiftshütte kriegen. Sie mussten die Gegenwart Gottes im Gottesdienst ausüben, um dann immer wieder Wegweisung zu bekommen, wie sie mit den Feinden, die sich ihnen entgegenstellten, umgehen sollen. Manchmal mussten sie auch fragen, als sie dann schon im gelobten Land waren, wer soll zuerst anfangen? Sollen wir den Streit beginnen oder sollen wir warten, bis die Feinde anfangen? All das musste geklärt werden. Nicht einfach drauf loshauen, sondern Herr, welchen Weg hast du bereitet? Manchmal sagte der Herr dann sogar, ihr werdet gar nichts machen. Ihr werdet einfach nur zugucken. Ich mache das jetzt. Ihr werdet stille sein. Und ich werde für euch streiten. Wir sehen das auch, als Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt worden ist. Und sie durften sie ja nicht verlassen. Erziehungswege dürfen wir nicht verlassen. Wo Gott Menschen erzieht, lässt er sie nicht einen Tag eher aus der Schule, bis die Erziehung das Ziel erreicht hat und vollendet ist. Israel wollte ganz gerne aus dieser Gefangenschaft heraus. Aber ihnen wurde gesagt, nein, vor 70 Jahren nicht. Also, wenn ihr Gott gehorchen wollt, dann baut Häuser, wächst als Familien, betet für die Stadt, wo ihr seid, denn wenn es ihr gut geht, geht es euch auch gut, weil ihr dann nämlich den Willen Gottes tut. Aber endlich nach 70 Jahren, wie es auch der Prophet Jeremia verheißen hat durch Gottes Stimme, wurden sie zurückgeführt in das gelobte Land. Aber was passierte dort? Das Erste, was passierte, war der Wiederaufbau des Tempels. Nicht die Privathäuser, sondern der Tempel. Dazu wurden sie aufgerufen, das Gebäude wieder aufzurichten, wo der Geist Gottes wohnen sollte und sie Wegweisung empfangen könnten. In Esra 1 zum Beispiel steht folgender Aufruf geschrieben. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen, mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes Jerusalem geben. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hat, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Das war also die erste Aktion, die Gott dort forderte von seinem Volk. Baut wieder das Haus, baut den Tempel. Ich will zu euch reden. Und erst danach wurde die Stadtmauer gebaut. Und wiederum danach erst die Häuser der Leute. Wir könnten auch sagen, erst danach wurde der Auftrag für die Menschen drumherum frei. Ohne Haus Gottes, ohne heilige Begegnung mit dem Schöpfer aller Dinge, ist ein Missionsauftrag überhaupt nicht möglich. Darum verstehen wir das, was Petrus hier sagt. Er baut euch zu einem heiligen Tempel, einer Behausung Gottes, dass er mit euch reden kann und euch aussenden kann. Wir sind ja noch gar nicht so lange her, dass wir an Pfingsten, an das Pfingstgeschehen dachten. Da war Gleiches. Was sagt der Herr? Die Jünger kannten ihn doch. Die sind doch 3 Jahre mit ihm durch das Land Israel gezogen. Sie haben die Predigten gehört. Sie haben die Wunder gesehen. Sie haben auch den Willen Gottes verstanden, dass die Menschen durch die Gegenwart des Sohnes Gottes gesegnet werden sollen. Und was hat der Herr gesagt? Fangt nicht an zu arbeiten. Denkt nicht, ihr könntet das jetzt schon. Bleibt zu Jerusalem und wartet auf die Erfüllung der Verheißung. Vorher geht ihr nicht los. Erst wenn ihr meinen Geist, den Geist des Vaters bekommt, dann wisst ihr, was ihr tun sollt. Vorher nicht. Es ist ähnlich. Angebunden an das Heiligtum. Wir lesen dann auch in Nehemia 6, zum Beispiel Vers 15, dass erst danach die Mauer gebaut worden ist. Das war dann viele Jahre später, als Nehemia nach Jerusalem kam. Und die Mauer wurde dann am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen fertig. Erst als zweites. Und in Kapitel 7, Vers 4 lesen wir Folgendes. Die Stadt aber war weit und groß, aber wenig Volk darin, und Häuser waren noch nicht wieder aufgebaut. Also ich hätte ja wahrscheinlich mein eigenes Haus erstmal gerne zuerst aufgebaut. Und wenn ich dann so gemütlich in meinem Haus, in der Wohnung gewohnt hätte, hätte ich gesagt, gut, dann können wir uns auch mal an die Stadtmauer machen, dann sind wir wenigstens geschützt und zum Schluss werden wir den Tempel bauen. Aber erstmal sorgen wir doch für uns, wir müssen ja irgendwo unser Haupt niederlegen. Gemeinde Jesu soll aber zuerst in den Tempel. Zuerst in das Heiligtum. damit danach dann das andere geschieht. Und genau dieses Prinzip hat Gott auch hier mit seinem Volk verfolgt. Und zwar, sie sollten, und das hat Esra dann auch getan, erstmal die Anweisung Gottes hören. Das lesen wir in Nehemia 8, Vers 1 bis 3 zum Beispiel. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Also erstmal das Wort Gottes hören, bevor das hier weitergeht. Wenn ihr gar nicht hört, was Gott will, na, dann macht ihr doch alles falsch. Deswegen steht auch in der Bibel, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich meine, wir haben ja alle fleischliche Ohren, aber hören wir immer Gottes Wort für unser Leben? Das ist ja eine persönliche Frage, aber auch eine gemeinschaftliche Frage. Wissen wir genau, was Gott von uns persönlich will? Leitet er uns auf seinen Wegen? Wissen wir es genau, was örtliche Gemeinde zu tun hat? Oder nehmen wir es an, weil wir uns das so ausdenken, das wäre doch gut. Sie hörten erstmal das Wort Gottes. Und nicht nur, dass sie das hörten, sie bekannten, dass sie dazu stehen wollen. In Vers 6, Esra lobte den Herrn mit den großen Gott und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Sie hoben die Hände empor, neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und so geht es dann weiter, dass sie auch erschüttert waren über das Wort Gottes. Ich denke, das tut uns manchmal als Gläubige auch gut, dass wir erschüttert sind. Es gibt ja viele Gläubige heute, die beurteilen Gottes Wort. Sie maßen sich an, Gottes Wort zu kritisieren und wollen selber nicht kritisiert werden. Das Volk war erschüttert, weil sie nämlich Folgendes festgestellt haben, dass sie lange Gottes Wort nicht richtig gehört haben. Sie haben wohl Wege beschritten, von denen sie glaubten, dass sie gut wären, aber sie waren nicht gut. Und sie weinten. Und sie weinten. Und sie taten Buße und übergaben ihr Leben erstmal ganz neu dem lebendigen Gott. Eine wunderbare Bewegung, die dort nach 70 Jahren Gefangenschaft in Jerusalem entstand. Eine wunderbare Bewegung, die auch bei Christen entstehen soll, die lange in der Sünde ohne Gott gelebt haben oder vielleicht sogar wieder hineingefallen sind. Sie hörten, gingen darauf ein, ließen sich korrigieren, beteten, übergaben ihr Leben neu Gott. So lesen wir es dann auch im 9. Kapitel von Nehemia, dass sie anfingen, den Herrn zu loben und zu preisen. Herr, du bist ja allein derjenige, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist, du machst alles lebendig. Und das himmlische Heer betet dich an. Herr, du bist Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur und Chaldäa geführt und Abraham genannt hast und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen, seinen Nachkommen zu geben, das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgasiter. Und hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Und so geht das Gebet weiter. Jetzt hatten sie an der Stelle, als sie aus dem Heiligtum hörten, was Gottes Wille ist, ihm absolut Recht gegeben. Absolut Recht und sich Unrecht gegeben in ihrem Handeln. Hier können wir vielleicht ein wenig ablesen davon, was Petrus meinte. Ihr seid nun lebendige Steine, nun erbaut euch zu einem geistlichen Tempel und lasst Gott mal da drin reden, was er zu euch sagen möchte. Jesus wird ja hier als dieser Stein auch bezeichnet. Stein, das gehört mit zu dem Gebäude. Ja, er ist ein Eckstein, ein Grundstein für dieses Haus. Ohne ihn kann dieses Haus gar nicht existieren. Er ist der lebendige Stein, der ewig Seiende, und wir sind lebendige Steine berufen zum ewigen Leben. Von diesem Stein wurde ja bereits auch schon durch die Propheten geweissagt, dass dieser Stein notwendig ist, um dieses Haus bauen zu können. In Sacharja 3, Vers 9, da ist so eine prophetische Aussage. Siehe, also da geht es ja um den hohen Priester Josua, der dort eingesetzt werden sollte, ein Zeichen auch für die Zukunft sein soll. Ich will meinen Knecht den Spross kommen lassen, spricht hier der Herr. Siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Josua hingelegt habe, sind 7 Augen. Siehe, ich will auf ihm eine Inschrift eingraben, spricht der Herr Zebaoth, und will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Das mit den 7 Augen lesen wir auch in der Offenbarung. Das Lamm, das hatte 7 Augen, die 7 Geister Gottes. Der Stein, der wichtig ist zum Bau des geistlichen Hauses. Dieser Stein, so sagt Petrus, ist bei den Gläubigen, die wirklich ihr Leben in die Hand Jesu gegeben haben, geachtet. Sie fragen ihn ständig. Sie fragen, ob sie richtig reinpassen, ob sie am richtigen Platz sind. Aber bei den Ungläubigen ist dieser Stein bei den Ungehorsamen verachtet. Das kommt auch mit diesem Wort, was Paulus im ersten Korintherbrief sagt, überein. Wir kennen das ja von dem Kreuz, nicht? Von dem Kreuz. 1. Korinther 1, Vers 18, wo er sagt, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren werden. Die empfinden, die ignorieren das nicht nur, sondern die finden das torhaft, töricht. Ja? Dieser Stein, von dem Petrus hier spricht, ist bei den Ungläubigen nicht nur ignoriert, sondern verachtet. Lehnen das ab, bespötteln das, fragen einfach gar nicht, was Gott will, sondern sie machen Gott Vorschläge, was er zu tun hat. Wenn es dich gibt, na dann mach mal bei mir das so und so. Ja, das sind die Törichten. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, jetzt sind wieder diese lebendigen Steine, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das heißt, hier steckt dieses Wort drin, ist es eine Zuwendung Gottes, Gotteskraft. Das heißt, ich bekomme etwas, was ich nicht habe, was ich aber brauche, um für Gott in dieser Welt leben zu können. Uns ist es eine Gotteskraft. Wir werden davon angetan. Der Bau des Tempels unter Zusammenfügung einzelner Steine, wiedergeborener Gläubiger, besteht ja dieser Tempel, ich sagte es schon, aus den gläubig gewordenen Juden, aber auch den gläubig gewordenen Heiden, alle, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Und in diesem Gebäude ist, so wie es Paulus auch in die Epheser schreibt, dieser Eckstein wichtig. Dieser Stein muss dabei sein. Ohne diesen Stein kann es kein rechtes Gebäude geben. In Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, so spricht er hier zu denen, die gläubig geworden sind, sondern ihr seid doch Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, ihr wohnt jetzt im Hause Gottes, und zwar in dem Haus, das erbaut ist auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr auch mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also Petrus sagt, da müsst ihr hin. Dieser Tempel muss gebaut werden und ihr seid ein Stein. Denn in diesem Tempel erfahrt ihr, wie euer Leben gestaltet werden soll. Am Anfang unseres Glaubenslebens, ach, was hatten wir für gute Gedanken? Was hatten auch andere Christen für gute Gedanken über uns? Was wir tun sollten? Jetzt sind wir doch gläubig geworden an den Herrn Jesus, dann könnt ihr doch das und das tun. Ja, wir waren willig, das zu tun, aber der Herr hat gesagt, nein, interessiert mich gar nicht. Interessiert mich gar nicht, was du tun willst. Ich habe hier das Sagen. Und ich bestimme, was du tust. Und dann ging es los. Dann mussten wir Dinge tun, die wir nie tun wollten. Die schwierigsten Sachen, wo wir keine Ahnung hatten von und auch keinen Zug hatten, das zu tun. Und wir mussten es tun. Und waren immer abhängig, Herr. Ja, wenn du willst, dass wir das tun, ohne dich geht das nicht. Dann musst du uns auch den Glauben stärken und die Kraft geben. Das heißt also, mit erbaut auf diesen Boden, wo Jesus der Eckstein ist in diesem Haus, um zu hören, was will Gott tun. Und ein Stein soll den anderen ergänzen. Es kann ja nicht nur ein Stein sein, der zu einem Haus sich aufbläht, sondern da kommt ein Stein zum anderen. Und die Ergänzung seitlich, da drauf, da drunter, muss stimmen. Der gegenseitige Anspruch zur Ergänzung soll absolut gewährt werden. Und wir wissen, wie das unter den Gläubigen schwer ist. Man möchte lieber herrschen, nicht? Man möchte lieber den anderen sagen, was sie zu tun haben. Aber benutzt werden, das liegt uns nicht. Gebraucht werden von anderen, das eigene Leben durchschneiden zu lassen, das ist nichts. Aber der Herr zeigte es dann auch uns und immer wieder, gerade am Anfang des Glaubens, wo man ja noch so voller Kraft ist und will gerne die Welt auf den Kopf stellen. Da hieß es, dienen, dienen, dienen. Nichts anderes hast du zu tun als das. Und dann nur dort, wo ich dich hinstelle. Das war mir dann auch ein Gebet. Aufgrund so könnte ich sagen, wie damals in Jerusalem, wo sie das Wort hörten und dann beteten, oh, wir wollen das doch auch tun. Dass ich dann auch betete, Herr, alles, alles, was du mir über den Weg schickst, will ich annehmen, wie es auch aussieht. Das war schwer. Aber es war segensreich und gut, wenn ich Ja sagen konnte dazu. Das heißt also, gegenseitiger Anspruch ergänzen, sich gebrauchen zu lassen, sich einspannen zu lassen für den Nächsten. Wir nennen das ja auch ein Stück weit Diakonie. Was ist denn das? Diakonie, das ist ein Dienst am Nächsten. Und zwar einen, wo man sich selbst verleugnet. Wir gehen gerne mal in Pflegeheime und schauen uns die Leute dort an. Und auch die, die da arbeiten. Meine Frau sagt, die müssten auf dem Podium sitzen und nicht so manch Künstler. Was die leisten, wie die sich demütigen, um anderen Menschen zu dienen, ihnen den Kot wegmachen, das ist bewundernswert. Das ist eine Aufgabe für den Nächsten. Ja. Oder wenn wir auch an unsere kranke Schwester denken, deren Namen wir genannt haben, wie muss sie gepflegt werden? Sie kann sich einseitig ja nicht bewegen, andere Seite kann sie bewegen, aber sie kann auch ihren Körper überhaupt nicht pflegen. Das müssen andere machen. Und das machen sie. Das machen sie sogar gerne. Das heißt dienen. Vielleicht mit dem anderen im Schmutz sitzen. Um ihm dann zu zeigen, dass Jesus ihn lieb hat. Also Ergänzung gewähren ist schon sehr wichtig. Im Philipperbrief lesen wir auch dazu im Kontext Kapitel 2, Vers 4 und Vers 3, vielleicht mal so umgekehrt. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen ist. Und in Vers 3, tut nichts aus Eigennutz, also Ergänzung, nicht für sich selbst, oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Erbaut euch zu einem geistlichen Haus. Da passiert das alles. Und das ist auch die Gesinnung, und das entsteht dann auch in der Gesinnung des Ecksteines. Der Eckstein, der Jesus Christus ist, darum steht hier auch im Philipperbrief, seid so gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam. Das heißt also, Gesinnung Jesu, seid auch so gesinnt beim Bau des geistlichen Hauses, damit ihr dann durch diese Gesinnung auch empfänglich werdet, was Gott zu euch persönlich sagen will. Der Bau soll zur Ehre Gottes also fertiggestellt werden, damit das Werk der Gnade in der Welt, und wir wissen, das ist Mission, Evangelisation, in rechter Art und Weise stattfinden kann. Wer den Bau Gottes im Sinn hat, das heißt, in dieser Gesinnung auch bleibt, die Jesus gegeben hat durch seinen Geist, der wird befähigt, über die Unterschiede zum Nächsten und seine äußeren Begrenzungen hinwegzusehen. Und hier merken wir, ist auch ein Punkt, an dem sich Christen leicht aufreiben. Unterschiede. Ach, der ist schwach. Ach, der versteht mich ja gar nicht. Und der, naja, der ist so reich und geizig. Und der andere, der hat für gar keine Gaben. Der sitzt bloß immer da. Wir reden sehr viel über einander oft. Beurteilen den Nächsten. Sind nicht befähigt, die Unterschiede manchmal sogar bei den Hautfarben und ethnischen Prägungen anzunehmen und zu übersehen. Es kann einem ja wehtun, wenn man hört, dass gerade Ausländer darüber klagen, dass sie oftmals, also Gläubige, nicht die Liebe von den Deutschen verspüren. Ich meine, es haftet vielleicht ein Stück auf dem deutschen Volk an, aber wir als Christen sollten das anders handhaben. Ja, wir haben dann die Kraft, auch die Begrenzung des Nächsten zu übersehen, einfach die Ergänzung zu geben. Nicht zu fordern, du hast stark zu sein, sondern ich darf ergänzend wirken. Wie soll es also in diesem Tempel zugehen? Zunächst, fortwährende Einheit soll in diesem Tempel sein und herrscht auch in diesem Tempel. Da, wo Steine zur Ehre Gottes sich zusammengebaut haben. Es ist ja eine Behausung der Wahrheit Jesu. Wir lesen das bereits zu Beginn des Baus dieses Tempels, wo Jesus der Eckstein ist, in der Apostelgeschichte 4, Vers 32. Da lesen wir, wie es da drin zuging in diesem Tempel. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Anfangs Bau des Tempels, nach Pfingsten. Da ging das los. Ein Herz und eine Seele. Und dann lesen wir auch, dass sie beständig blieben zusammen und auch im Hören auf Gottes Wort. In Kapitel 2, Vers 42 und weitere lesen wir, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Also sie brachten da keine anderen Geschichten mit rein, ihre eigenen Gedanken, sondern in der Lehre der Apostel, die Jesus gesandt hat. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. sie waren da in dem Tempel immer im Gebet zusammen. Auch wenn sie nicht vielleicht alle gesprochen haben, wie das ja in Gebetsversammlungen so üblich ist, dass nicht unbedingt alle reden, aber alle sind dabei. Alle hören mit zu. Alle sagen Amen. Ja, da stehe ich auch mit an dem Werk. Ich freue mich mit. Man muss nicht immer reden, aber man betet innerlich mit, ne? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und im Vers 46, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Einmütig, ganz wunderbar. Und sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten Mahlzeiten und freuten sich mit lauterem Herzen. Das ist die Bewegung in diesem Tempel, zu dem sie sich bauen sollten, gebaut haben. Und dann lesen wir schon als Auswirkung in Vers 47b, der Herr fügte täglich hinzu zu diesem Gebäude, sollte die gerettet wurden. Da kann man natürlich auch Leute reinschicken, denen es geht ganz gut in so einem Tempel. Ja, Einheit, Paulus hat das später natürlich auch geschrieben, weil es ja immer wieder um dasselbe geht. Es ist nur der eine Tempel, nur das geistliche Haus. Und da geht es eben so zu, wie Gott es will. Epheser 4, Vers 3 heißt es, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit als Mensch. Nein, im Geist, im Heiligen Geist, in dem Geiste Gottes, durch das Band des Friedens. Seid darauf bedacht, denn so geht's gut zu in diesem geistlichen Haus. Aus der Einheit, die Heiligkeit des Herrn zu loben, ist uns dann aufgetragen. Das entsteht nämlich, weil in diesem Tempel, in diesem Gebäude so viel Freude frei wird, dass man gar nicht an sich halten kann. Man muss das einfach aussprechen. Man muss sich gegenseitig Mut machen. In Apostelgeschichte 2, ich hatte Vers 47 den zweiten Teil gelesen, da steht im ersten Teil, sie waren also in den Versen vorher nicht nur immer zusammen und einmütig, sondern sie lobten Gott. Und das fanden die Leute drumherum gut. Sie fanden Wohlgefallen im Volk. Die kriegten mit, dass da endlich mal was zu freuen ist. Da ist eine Gruppe, da gibt's offenbar was zu freuen. Ansonsten in der Welt gibt's nur was zu ärgern. Vielleicht manchmal sogar das Fußballergebnis ärgerlich. Aber eben auch die wirtschaftlichen Dinge. Man ärgert sich über so vieles. Die Politiker, die entscheiden alles falsch. Und da ist eine Gruppe, da gibt es was zu freuen. Sie fanden Gnade und Wohlgefallen bei dem Volk. Auch in Hebräer 13 wird das ja geschrieben, in diesem Brief an die Hebräer, die ja auch den Mut gemacht werden soll, dass sie wirklich dieses geistliche Haus nicht nur entdecken, sondern auch darin leben. Und dann heißt es hier in der Aufforderung, dann lasst uns durch ihn, durch Jesus, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, wo man sagt, mir geht es rundum in Jesus gut. Das hatte ich noch nie erlebt und jetzt habe ich das in diesem geistlichen Hause. Trotz unterschiedlicher Prägung, trotz unterschiedlicher Aussage im Auftrag gibt es ein gemeinsames Lob. Wenn wir auch an diese Cherubim denken, die um den Thron Gottes sind, die haben ja ganz unterschiedliche Angesichter, so wird es beschrieben in Offenbarung 4. Unterschiedliche Angesichter. Und diese unterschiedlichen Angesichter haben ja auch eine unterschiedliche Aussage für die Kraft Gottes, das Wissen Gottes und vieles andere mehr, die Weisheit. Und doch loben alle in gleicher Weise, obwohl sie unterschiedliche Prägung haben, sagen sie alle, heilig, heilig, heilig. ist Gott der Herr. Da sagt keiner was anderes. Sie haben ein gemeinsames Lob. Man darf also unterschiedliche Prägung haben. Wir sind ja alle einzeln gerufen, aber ein gemeinsames Lob zu dem einen gemeinsamen Herrn. Denn wir haben nur den einen. Und der ist nur in einer Weise zu loben und zu preisen. So soll es mit den Steinen am geistlichen Tempel auch zugehen. Gottes Gemeinschaft, auch in der Dreiheit des Tempels wird es ja symbolisiert, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Durch diesen Bau des Tempels entsteht eine Voraussetzung, Vorausstrahlung der Kraft des Evangeliums, um danach den Weg der Evangelisation zu beschreiten. Die Strahlung muss zuvor gehen, bevor die Evangelisation kommt. Es muss etwas vorausgehen. Nochmal in die Apostelgeschichte hineingeschaut, Kapitel 2, Vers 43, wo es dann gesagt ist: Es kam aber auch Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und auch im 5. Kapitel nochmal Gleiches: Es geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen. Wunderbare Ausstrahlung, Auswirkung. Ich komme da zum Schluss. So können wir also von dem Zentrum aus, dem geistlichen Gebäude, ein gesegnetes, natürliches Leben in dieser Welt leben. Oder im falschen christlichen Sinne, wenn wir nicht vom Zentrum aus leben, dann leben wir in Aktivitäten vom natürlichen Leben aus, die Gott aber nicht gefallen. Wir könnten dieses Bild am heutigen Israel auch absehen. Da steht nicht der Tempel heute an erster Stelle, sondern das Land, das Eigenleben im Land. Die Grenzen um Jerusalem wird gestritten und erst später denkt man an den Tempel. Was ist das Resultat auch heute noch im Werdegang Israels? Sie werden nicht erkennen, dass der falsche Christus nicht der Messias ist. Sie werden dem Falschen anheimfallen. Das ist genau das, was Christen, wenn sie nicht vom Zentrum aus leben, auch so haben. Sie können die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Sie können die verführerischen Kräfte nicht erkennen. Sie fallen ihnen anheim und wachen erst später auf, wenn sie von dem Irrtum ein Stück weit verbraucht worden sind. Und das meint auch Paulus, dass wir uns nicht diesem falschen Weg anheimstellen sollen. In Philipper 3, Vers 12, dass nur der, der von Jesus zuerst ergriffen worden ist, den Weg des Glaubens gehen kann. Er muss also von Jesus ergriffen worden sein, damit er ihm folgen kann. Ich lese das mal in Kapitel 3, Vers 12, wo der Apostel von sich selbst spricht. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Das war zuerst. Sonst hätte er sagen können, jegliches Nachjagen ist Nonsens, weil ich werde das nie erreichen, wenn ich nicht aus dem Heiligtum durch Jesus ergriffen dieses Nachjagen ausüben kann. Das kommt auch mit den Worten des Herrn überein, wo er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also, dieser Eckstein, Jesus Christus, ist die Garantie des Zusammenhaltens des geistlichen Gebäudes. Wenn wir im Glauben und Glaubensgehorsam fest an ihm gebunden bleiben, durch Gebet, hören auf sein Wort, und auch danach leben, werden wir zum einen nicht zu Schanden, wenn wir einst vor seinem Thron in der Ewigkeit stehen werden, und auch nicht zu Schanden in dieser Zeit, was unseren Auftrag als Zeugen betrifft. Das wird dann alles gut kommen. So wie es der Herr auch in Johannes 14 sagt. Der wahren Gemeinde ist Jesus Christus der kostbarste Name. Sie will ihn, den Namen Jesu, nie verlieren. Den Gottlosen, so haben wir aber gelesen, ist dieser Name ein Name des Gerichtes, ein verhasster Name, ein Name, vor dem die Dämonen flüchten, mit dem wollen sie nichts zu tun haben. Diese Menschen stoßen sich am Wort und Willen Gottes und wollen es darum sogar, wenn es möglich ist, ausrotten. Aber Jesus Christus bleibt der Herr und wird immer das letzte Wort haben bei denen, die ihm vertrauen. So steht es auch in der Offenbarung. Jesus sagt, ich bin Anfang und Ende. A und O. Ich habe immer das letzte Wort. Wer im Tempel Gottes ist und sich auferbauen lässt, der hört Gottes Stimme.